Liebe teuren Geschwister, liebe Versammelten, ich bin wieder von ganzem Herzen Gott dankbar, hier unter euch sein zu dürfen und mit euch diese schöne, wunderbare Gemeinschaft zu pflegen. Mich an den wunderbaren, schönen Liedern zu erfreuen, am Gesang, auch am Gebet. Und wisst ihr, ich fühle mich irgendwo ein Stückchen heimisch hier bei euch. Weil wenn ich auf meine Vergangenheit zurückblicke, denke ich immer wieder an dieses große Stück meiner geistlichen Erziehung, die ich hier unter euch genoss. Und das gibt mir diese Freudigkeit und den Mut, und auch diese Verbundenheit zu euch. Und so möchte ich auch heute im Aufblick auf den liebenden Heiland und mit seiner Hilfe auch versuchen, meinen Gedanken mit seiner Hilfe hier weiterzugeben. Mein innerer Wunsch ist es, wie die Sänger es auch schon zum Ausdruck brachten, überall mit Jesus. Überall mit Jesus, auch hier, an diesem Ort, wenn man hier vorne steht. Und ich denke, es ist besonders notwendig, dass man hier stehend mit Jesus steht. Und so ist es auch mein Wunsch und mein Gebet, dass Gott sein Wort in dieser Stunde segnen möchte und euch auch dadurch eine Erquickung schenken möchte. Ich bat den Herrn, mir ein Wort aufs Herz zu legen, und irgendwie wurde ich auf diesen einen Gedanken gelenkt in Lukas Kapitel 9. Den möchte ich gern mit euch jetzt teilen und lese Lukas Kapitel 9, Vers 18 abwärts. Lukas 9, Vers 18. Und es begab sich, da er alleine war und betete und seine Jünger zu ihm traten, fragte er sie und sprach: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten und sprachen: Sie sagen, du seist Johannes der Täufer, etliche aber, du seist Elia, etliche aber, es sei der alten Propheten einer auferstanden. Er aber sprach zu ihnen: Wer sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach: Du bist der Christus Gottes. Und er bedrohte sie und gebot, dass sie das niemandem sagen. Und sprach: Das Menschensohn muss noch viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Ein wunderbarer Gedanke, der hier uns durch Gottes Wort entgegenstrahlt. Aber ihr lieben Versammelten, ich möchte uns vielleicht eine Frage erstmals vorlegen. Was denkt ihr? Welche Meinung haben die Menschen unserer Zeit heute über Jesus? Was denken die Menschen unserer Zeit über Jesus? Wisst ihr, zu unserer Enttäuschung müssen wir sagen, dass die meisten Menschen unserer Zeit nicht so richtig wissen, wer Jesus ist. Und schon gar nicht, was sie mit ihm anzufangen hätten. Es ist ja auch kein Wunder. Andere Lebensbilder sind ihre Vorbilder. die auf den Postern ihre Zimmerwände zieren. Das sind gewisse Musiker, gewisse Schauspieler, verschiedene Stars und Prominenten dieser Welt. Das sind die Vorbilder heutiger Zeit. Und Jesus? Jesus ist nur jemand, mit dem man heute noch seinen Spott treiben kann und darüber lachen kann. Ein Liederdichter, der dieses betrachtet und gesehen hat, brachte es in einem Liedchen so wunderbar zum Ausdruck und sagte: Wer ist dann Jesus? So fragt man im Spott. Ist er gesandt und gesalbet von Gott? Tausende höhnen dich. Herr, wie kann's sein? Zeit ist zu zeugen, doch wo sind die Neun? Und damit appelliert der Schreiber dieses Liedes an uns, an die wir in dieser Zeit leben, und sagt: Die Zeit ist zu zeugen, dieser Welt, die über Jesus keinen blassen Schimmer hat, zu zeigen, wer er ist. Aber wo sind diese Neun? Wo sind diese Zeugen Gottes, die bewusst, klar und deutlich der Welt Jesus vorleben? Die Menschen unserer Zeit, sie suchen nach allem Möglichen, aber am wenigsten nach Jesus. Braucht man Jesus überhaupt noch heute? Kommt man nicht ohne Jesus gut genug aus? Wir leben in einer Zeit des Wohlstandes. In einer solchen Zeit, wie wahrscheinlich nie zuvor gewesen ist. Und diese Zeit des Wohlstandes, sie veränderte unser Lebensstandard. Und mit der Veränderung unseres Lebensstandards veränderte sich auch gleichzeitig unser Lebensstil. Das will sagen, wir leben in vollkommener Abhängigkeit von dem, was uns geboten wird. Und alles, was wir brauchen, können wir uns erwerben, ohne dafür zu beten. Wenn wir etwas bedürfen, dann gehen wir in einen beliebigen Laden. Und wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist nicht, dass wir es dort nicht finden, sondern das Problem ist, dass wir vor einer gewissen Auswahl stehen und nicht wissen, was wir von dem Ganzen kaufen sollen. Und das verändert unser Lebensstil. Und die Abhängigkeit Gott gegenüber, die schwindet. Wir brauchen nicht ins Gebet gehen, wenn wir etwas erwerben wollen, wenn wir etwas benötigen, wenn wir irgendwie auf etwas angewiesen sind und können wir es nicht im Laden kaufen, dann steigen wir einfach ins Internet, suchen nach, forschen nach, lesen uns durch und haben alles, was wir brauchen, vor unseren Augen. Wie wunderbar. Und die große Frage stellt sich: Das Bedürfnis nach Jesus. Brauchen wir Jesus noch in unserer Zeit? Die wenigsten wissen überhaupt, was sie mit Jesus anfangen sollen. Und man nennt den Namen Jesu nur noch zur Tarnung seiner eigenen Sprichwörter. Und wisst ihr, man sagt dann, wenn man jemanden fragt in eine Lage herein, wo man selbst nicht zurechtkommt, dann gibt er zur Antwort: Sag mal, bin ich Jesus, dass ich das wissen könnte? Wisst ihr, man gebraucht es in solchen Zusammenhängen, wo man es ins Lächerliche ziehen kann. Leider ist es so heute. Und man gebraucht es als Verbindungswort für eigene Sprache. Und nennt es immer wieder, ach Jesus und so weiter. Und ich sprach mal mit jemandem und sagte, pass auf, weißt du, wenn ich bei jedem zweiten Wort in meiner Sprache sagen würde, ach Peter, wie würde es dann aussehen? Würde es dir, dem Peter, angenehm sein? So ist es mit dem Namen Jesu. Über Jesus gibt es auch heute verschiedene Meinungen. Und wenn man vielleicht die Menschen unserer Zeit fragen würden, dann würden die einen sagen, naja, Jesus war vielleicht irgendwie ein gewisser Wundertäter. Der tat bestimmte Wunder, als er hier auf Erden war, und der war ein beliebter Mann. Die anderen würden sagen, vielleicht heute zurückblickend, Jesus war irgendwie ein guter Religionsstifter. Er hatte eine gute Religion in der Welt mitgebracht. Und die anderen würden sagen, ja, das war ein sehr guter Lehrer. Er konnte die Menschen begeistern, so dass sie von ihm sagen konnten, er spricht wie einer, der Macht hat über das, was er sagt. So würden vielleicht die Meinungen heutiger Zeit über Jesus sein. Doch wisst ihr, ihr lieben Versammelten und lieben Kinder Gottes, bei weitem wesentlicher und wichtiger ist es, dass die Menschen, die Gott dienen, wir, heute hier, dass wir wissen, und zwar ganz genau wissen, wer Jesus ist. Und darum möchte ich heute mit der Hilfe des Herrn über diesen Gedanken sprechen. Wer ist Jesus? Und zwar für mich. Wer ist Jesus für mich? Als Jesus einmal alleine war und betete, heißt es hier, und ich kann mir vorstellen, dass er dafür gebetet hat, dass die Menschen damaliger Zeit in ihm den Messias, den Erlöser der Welt erkennen möchten. Er bat für die Menschen, die mit ihm in Berührung kamen, dass sie erkennen möchten, in ihm nicht eine wesentliche, wichtige und gute Persönlichkeit, sondern dass sie in ihm sehen den Erretter für ihre Schuld. Und als er alleine ist und betet und die Jünger zu ihm kommen, heißt es hier in unserem Text, da sagt er, oder diese Frage hat ihm dann auch interessiert. Und er fragt seine Jünger, sagt mal, wer sagen die Leute, dass ich sei? Wisst ihr, schon damals interessiert es Jesus. Und da antworten die Jünger, vielleicht der eine und der Johannes und der Petrus und vielleicht auch der Judas, und sagen, weißt du, die einen denken, du bist Johannes der Täufer. Und die anderen denken, du bist einer der alten Propheten, die wieder auferstanden sind, ist. Und die anderen denken, du bist Elia, weil du in der gleichen Wirkungskraft des Geistes Gottes umhergehst. Und wisst ihr, schon damals war die Meinung über Jesus total verschwommen und unklar. Und darum denke ich, dass Jesus alleine war und betete. Und als er betete, da kamen die Jünger. Aber wisst ihr, mit dieser Frage oder mit diesen Antworten endet das Ganze nicht. Und wie ich schon sagte, war für Jesus das Wesentlichste und Wichtigste, zu wissen, was denken die Jünger über Jesus. Und er sagt zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich sei? Und das war für ihn das Wichtigste, zu erfahren, welche Meinung haben die Seinen, die, mit denen er umgeht, welche Meinung haben sie über ihn? Und ich kann mir vorstellen, Geschwister, es dauerte wahrscheinlich keine Sekunde. Und da stand Petrus ganz aufrecht und sagte, du bist Christus Gottes. Für ihn war ganz klar, wer Jesus ist. Und ich wünschte, dass es in heutiger Zeit in unseren Herzen genauso klar sein möchte, wer Jesus für mich ist. Ein Kinderlied, das unsere Kinder immer wieder singen, in dem heißt es, wissen sollte jedermann, wissen sollte jede Frau, wissen sollte jeder Mensch, wer Jesus ist. Für die Jünger war Jesus die zentrale Anlaufstelle. Er war der Mittelpunkt ihres Lebens geworden. Und in ihren Predigten, nachdem Jesus sie aussandte, war Jesus der Mittelpunkt ihrer Botschaft. Als sie dann ausgesandt wurden und verkündigten Gottes Wort, da stand Jesus im Zentrum ihrer Ansprache. Wir wissen, als Petrus auftrat zu Pfingsten und als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren und die Menge über das, was sie gesehen hat, bestürzt war, da trat Petrus auf und sagte, wir verkündigen Jesus. Jesus war die Zentralbotschaft damaliger Verkündigung. Später auch Johannes und Petrus im Gefängnis, als sie sich verantworten müssen. Und immer wieder lesen wir die gesamte Apostelgeschichte, dass immer wieder in der Verkündigung ihrer Botschaften Jesus Christus im Mittelpunkt stand. Und jedes Mal lenkten sie die Gedanken der Zuhörer auf Jesus und sagten, über Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Auch heute muss und soll Jesus Christus der Mittelpunkt der erlösenden Botschaft des Evangeliums sein. Dort, wo Jesus bewusst ausgelassen wird, dort fehlt, ihr lieben Geschwister, dort fehlt das Allerwesentlichste. Dort fehlt der Kern der gesamten Botschaft über unsere Errettung unserer Seelen. Dort fehlt das Zentrale. Dort fehlt das, was die Menschen bedürfen, einzig und allein bedürfen, um selig zu werden. Denn wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Und hier heißt es, und ist in keinem anderen Namen heil, ist auch kein anderer Namen unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Es gibt außer Jesus keine andere Möglichkeit. Und mögen es auch noch so bekannte Persönlichkeiten dieser Welt sein, wie ein Mohammed oder Buddha oder sonst jemand anders. Außerhalb von Jesus gibt es keine Möglichkeit der Rettung für eine Seele. In keinem Namen, in keiner Person und in keiner Religion dieser Welt. Wer ist für uns Jesus? Ich möchte es mit der Hilfe des Herrn in zwei Hauptabschnitte einteilen. Erstens, Wer ist überhaupt Jesus? Und im zweiten Abschnitt wollen wir betrachten, wer ist Jesus für uns? Also, das Erste, wer ist Jesus? Und das wollen wir sehen erstmals im Lichte des Alten Testament. Und dann im Lichte des Neuen Testaments. Nun, wer war Jesus im Lichte des Alten Testaments? Ihr Lieben, seine Geburt wurde vorausgesagt in einer Zeitspanne von ungefähr 1500 Jahren. In unseren Bibeln sind mehr als 300 Prophezeiungen, die eine direkte Verbindung zu Jesus haben. Und diese Prophezeiungen wurden aufgezeichnet und die trafen genauestens so ein, wie es die alttestamentlichen sehr verkündigt haben. Und wisst ihr, als Jesus diese Welt betrat und er hier und da Wunder und Zeichen tat und er wandelte auf dieser Welt, lebte und das Erlösungswerk predigte, da gab es immer wieder Situationen in seinem Leben, wo er sagte, damit erfüllt werde, was da gesagt worden ist durch die Propheten. Und so bestätigte es sich jedes Mal, dass alles, was er tat, wie er geboren ist, wie er lebte, wie er heilte, wie er predigte, wie er am Kreuz leiden musste, wie er verraten worden ist, wie er starb und wie er auferstand, alles genauestens nach dem, wie es prophezeit worden ist. Wir wollen uns ein paar Schriftstellen vor die Augen führen. Das erste möchte ich zurückgreifen auf das, was wir zur Einleitung gelesen haben. Sieh, dort ist Jesus in prophetischem Blick dargestellt. Und dort heißt es, er ist wie ein Lamm geführt zur Schlachtbank. Er nahm auf sich unsere Schmerzen und Leiden. Und er gab sein Leben für uns. Jesaja prophezeit es viele Jahre voraus und er sah genau Jesus den Sterben auf dem Kreuz. Er sah wie leidevoll, aber ohne jeglicher Widerspenstigkeit er ans Kreuz gehen wird und unsere Schuld büßen wird. Fürwahr, heißt es hier, fürwahr, er trug unsere Schmerzen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und vor Gott geschlagen und gemartet wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. In Jesaja Kapitel 9, Vers 6 wird uns seine Herrschaft vorausgesagt. Und hier heißt es, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, und dass er es zurichte und stärke mit Gerechtigkeit und Gericht von nun an bis in alle Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Eine klare Prophezeiung auf Jesus, dass seiner Herrschaft in seinem Königreich kein Ende gesetzt wird. Jesaja 11, Vers 1 und 2. Und es wird eine Rute aufgehen von dem Stuhl Isais und ein Zweig aus der Wurzel Frucht bringen, auf welchem wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. wir sehen, auch das erfüllte sich vollkommen genau. Jesaja 53, Kapitel 4 und 5. Wie wir es gelesen haben, fürwahr, er trug unsere Schmerzen und unsere Krankheit. Oder auch noch Hesekiel, schlagen wir auf, Kapitel 34. Vers 23. Und ich will ihnen einen eigenen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Auch das erfüllte sich vollkommen in Jesus. Wir wissen auch zu Abraham, wurde von Gott gesagt, siehe, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und wisst ihr, den Anfang dieser Prophezeiung begann durch Abraham, buchstäblich. Aber die ging oder geht bis auf die heutige Zeit durch Jesus Christus weiter. Und wir, Kinder Gottes, dürfen gesegnet sein in ihm. Ist das nicht wunderbar? Auch wurde in Daniel sein Königreich prophezeit. Wie herrlich es wird, in dem Reich Gottes sein zu leben für Kinder Gottes. Sie werden das Köstlichste, das Beste, das Schönste genießen dürfen, die Freiheit von ihren Sünden. Und zwar durch Jesus. Die dürfen befreit werden von jedem Laster der Sünde. Und sie dürfen frei durch Jesu freikaufende Gnade leben. Nun, Jesus im Licht des Neuen Testamentes. Wir haben es schon gelesen, was die Jünger von Jesus hielten. Sie sagen, du bist Christus Gottes. Die Jünger wussten ganz genau, wer Jesus ist. Jesus musste ihnen sich nicht erklären und sich ihnen vorstellen und sie bitten um Verständnis. Sie wussten. Und Jesus sagt zu Petrus, siehe, Fleisch und Blut hat es dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Die Jünger Jesu wussten, wer Jesus ist, weil Gott es ihnen selbst offenbart hat. Und daher waren sie überzeugt und wussten ganz genau, was sie mit diesem Jesus anfangen soll. Jesus ist der Erlöser und Erretter, sagt uns das Neue Testament. Wenn wir gleich Matthäus 1 aufschlagen, dann heißt es hier im Vers 21, er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Siehe, Jesus ist der Erretter seines Volkes. Denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Jesus ist der ewige Retter, Markus Kapitel 2, Vers 17. Markus Kapitel 2, Vers 17. Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen zu rufen, die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Jesus ist derjenige, der, in dem wir einen Retter sehen dürfen. Retter von unseren geistlichen Krankheiten. Und zu dem wir in unseren Krankheiten unserer Seele eilen dürfen. Der uns Heilmittel anbietet. Jesus ist der Freund und der einzigste Namen, wo uns das Neue Testament sagt, in dem wir errettet und erlöst werden dürfen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und ist in keinem anderen Heil. Und ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir dürfen selig werden. Jesus ist das ewige Leben, sagt uns Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, heißt es hier, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Jesus ist das ewige Leben. Ferner lesen wir im Neuen Testament: Jesus ist die Tür. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Er ist die Auferstehung. Jesus ist das Leben. Er ist das Brot. Er ist der gute Hirte. Er ist der Weinstock. Sieh, in diesen Dingen stellt sich Jesus uns Menschen des Neuen Testaments vor. Und wisst ihr, ich habe gedacht da an Menschen Gottes, die einen engen Umfang zu Gott haben, die in einer engen Verbindung mit Gott leben. Wisst ihr, was sie empfinden konnten? Sie haben es uns in wunderbaren Liedern weitergegeben, die wir immer wieder singen dürfen und uns in diesen Liedern erquicken und erfreuen dürfen. Da haben wir schon gesungen heute dieses wunderbare Lied: Ein herrlicher Retter ist Jesus, mein Herr, ein Heiland und Helfer so treu. Er birgt meine Seele in Fesseln des Heils, schenkt Gnade und Kraft täglich neu. Und ein anderer Mann Gottes, der in Jesus einen wahren Freund gefunden hat, der bringt sowas zum Ausdruck und sagt: Den Freund, den ich fand, ist der schönste im Land. 10.000, sie sind ihm nicht gleich. Obwohl er ein König, ward gern er ein Knecht für alle, ob arm oder reich. Und dann wiederholt er es immer wieder im Chor: O Jesus Christ, mein Freund, du bist. Wie wunderbar. Ein anderer Mann Gottes, der in Jesus auch einen wunderbaren Freund sieht, sagt: Welch ein teurer Freund ist Jesus, der da immer hilft so gern. Welch ein Vorrecht ist zu bringen, alles im Gebet zum Herrn. Ist das nicht herrlich, was wir in Jesus finden dürfen? Und ein anderer Mann Gottes sagt: Ich habe einen herrlichen König, den einzig erkenne ich an. Ich will keinen anderen auf Erden und stünd ich allein auf dem Plan. Jemand, der in Jesu die Liebe Gottes erfahren hat. Und ich kann mir vorstellen, dieser Mann war wahrscheinlich irgendwann ganz ferne von Gott. Vielleicht einzig und allein in dieser Welt, von allen Menschen verlassen, seinem eigenen Schicksal überlassen, wanderte er so durch die Welt, Lasten tragend auf seinem Rücken, Lasten der Sünde, bis er mit dem Licht Gottes in Verbindung kam. Und wisst ihr, dann dürfte er erfahren, was Jesu Liebe ist. Und ich denke, nachdem er mit Jesus in Berührung kam und seine Liebe erfahren dürfte, weil er keine andere sonst hatte, saß er da und Gott gibt ihm dieses Lied ein. Wie herrlich ist Jesu Liebe! Was könnte wohl schöner sein? Es glühen ihre süße Triebe wie Perlen und Edelstein. Wie wunderbar. Wie wunderbar erfahren Menschen Jesus in dieser Welt. Nun wollen wir zum zweiten Hauptgedanken weiterkommen. Wir haben jetzt betrachtet, wer ist Jesus im Alten Testament und wer ist Jesus im Lichte des Neuen Testaments. Aber lasst uns jetzt den zweiten Hauptgedanken anschneiden. Und wir wollen das in Betracht ziehen, wer ist Jesus und zwar für mich. Es ist schön zu wissen, wer Jesus ist. Es ist schön zu kennen, was alles er tut und zu wissen, was man mit ihm tun kann. Aber die Frage stellt sich doch, wer ist er für mich? Dürfte ich ihn als diese rettende Gnade erkennen? Und in diesem zweiten Hauptgedanken wollen wir drei Punkte anschneiden. Wir wollen erstmal sehen, wer ist Jesus für seine Gemeinde? Und dann wollen wir sehen, wer ist Jesus für eine Familie, für meine Familie? Und dann wollen wir sehen, wer ist Jesus für mich persönlich? Nun, wer ist Jesus für seine Gemeinde? Wir lesen in der Schrift, dass Jesus sagt, er ist der gute Hirte, der seine Gemeinde leiten will. Für seine Gemeinde ist Jesus der Hirte, der seine Gemeinde leitet und lenkt und führt in dieser Welt. Er ist der Erbauer seiner Gemeinde. Er gibt das Notwendige durch seinen Geist ein. Er inspiriert das Wort Gottes, dass es lebendig an uns weitergegeben werden kann. Und wisst ihr, durch seinen Geist in Verbindung mit dem Wort Gottes und der Geist Gottes und das Wort Gottes sind unzertrennbar, redet er zu uns Menschen. Es ist mir persönlich immer zu herrlich, darüber nachzudenken, wie Gott das alles so wunderbar zusammengefügt hat. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie viele heute Leute hier sind. Aber jeder kommt von uns hierher mit einem anderen Bedürfnis im Herzen. Er ist von anderen Lebensumständen geprägt, mit anderen Dingen beschäftigt. Andere Probleme, Freuden und Enttäuschungen prägen unser Leben, jeden von uns. Aber es wird hier ein Wort Gottes gepredigt. Und der Geist Gottes ist imstande, jedem das Notwendige zu geben. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar, ihr Lieben? Wenn der Geist Gottes eine solche Aufgabe für uns übernimmt. Ja, wirklich, Gott ist der Erbauer seiner Gemeinde. Jesus sagt, ich will bauen meine Gemeinde. Und darum kümmert er sich um die Belange seiner Gemeinde. Sie ist ihm nicht gleichgültig. Und kein einziger, der heute hier ist, geht ihm nicht an. Sondern jeder, der heute hier steht, sitzt oder gekommen ist, ist für ihn teuer und wert. Und er geht an niemand vorbei. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Wisst ihr, Gott setzte eine gewisse Ordnung in das Leben jedes Menschen herein. Und er sagt, Kinder, Frau, Mann, und er ist das Haupt. Er ist das Haupt der Gemeinde. und er regiert und leitet die Welt. Wer ist Jesus für seine Gemeinde? Für seine Gemeinde ist Jesus der Mittelpunkt, die Zentralbotschaft. Er ist der Mittelpunkt all der Verkündigung und alles dessen, was hier geschieht. Jeder Dienst soll in vollkommener Abhängigkeit und Liebe zu ihm getan werden. Sonst hat es keinen Wert. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete, aber das nicht in der Liebe zu Gott täte, so würde ich nur eine klingende Schelle sein, die einen Ton von sich gibt, aber kein Leben in sich besitzt. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis, aber hätte der Liebe nicht, so wäre es gar nichts nützlich. Und wenn ich, und das ist das Schrecklichste, was der Mensch machen kann, wenn ich meinen Leib hingeben würde und ihm verbrennen würde, und das nicht aus Liebe für Gott, würde es mir persönlich keinen Gewinn bringen. Jesus sagte einmal diese schwerwiegende Aussage. Wer etwas mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und darauf kommt es an. Jesus soll für uns der Mittelpunkt in der Gemeinde sein. Und wie herrlich, wenn Jesus mitten in seine Gemeinde gegenwärtig ist und wirken kann. Wir haben so ein wunderbares Beispiel in der Offenbarung, in dem Sendschreiben an die Gemeinde zur Laodicea. Und dort heißt es, ich kenne deine Werke. Und die Menschen dieser Gemeinde sagten zu sich selbst, wir sind reich, wir bedürfen nichts, wir haben alles, was wir brauchen. Aber Jesus schaute sie an und sagte, siehe, du bist bloß, arm, jämmerlich. Ich rate dir, dass du dieses und jenes tust. Das Problem war, Jesus war nicht anwesend in dieser Gemeinde. Er stand draußen und klopfte an. Und das war das Problem. Genau das war das Problem. Ein Farbiger wünschte, in eine New Yorker Gemeinde einmal aufgenommen zu werden. Er kam dann zum Prediger dieser Gemeinde und äußerte seinen Wunsch. Und dieser Prediger sagte zu ihm, tja, da bin ich mir nicht sicher, ob es unseren Geschwistern recht sein wird, dass du aufgenommen wirst. Ich schlage vor, dass du erstmals nach Hause gehst und darüber betest und abwartest, was dir der Allmächtige dazu sagen wird. Der Mann befolgte diesen Rat. Er ging nach Hause und legte diese Bitte vor Gott offen. Einige Tage später kam er wieder zu dieser Gemeinde und traf sich wieder mit diesem Prediger dieser Gemeinde und der sprach ihm darauf an und er sagte, ja, Herr Prediger, ich habe Ihren Rat befolgt. Ja, und? Ja, ich habe mit dem Allmächtigen darüber geredet. Über die Sache, die sie mir vorgelegt haben. Und ich sagte es ihm. Und er antwortete mir. Und er sagte mir, bedenke, dass es sich um eine sehr exklusive Gemeinde hier handelt. Du wirst wahrscheinlich nicht hereinkommen. Denn ich selbst versuche das schon seit vielen Jahren. Aber bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen. Ihr Lieben, wie schade. Wie schade, wenn es so sein müsste oder sollte, dass Jesus nicht in der Gemeinde ist. Ja, Jesus gibt uns die notwendige Speise. Und er ist für seine Gemeinde der Mittelpunkt, der Zentralpunkt jeglicher Botschaft. Er ist der Erlöser, durch den jeder neues, wahres Leben bekommt. Nun, lasst uns zum zweiten Punkt gehen. Wer ist Jesus für unsere Familien? Hier wird es vielleicht ein wenig konkreter, persönlicher. Aber haben wir uns schon darüber Gedanken gemacht, wer für meine Familie Jesus ist? Auch für unsere Familie müsste und sollte Jesus der Mittelpunkt und der Zentralpunkt sein. Jesus sollte in allen unseren Planungen als Familie, in allen unseren Überlegungen, Entscheidungen, in allen unseren Problemen und Freuden, in allen Widerwärtigkeiten und Fragen, die sich vor uns öffnen, immer der erste Mittelpunkt sein. Er sollte derjenige sein, zu dem wir mit allem hineilen dürfen. Und zwar Jesus. Und er sagt zu mir, komm her, ich will dich nicht hinausstoßen. Keinen von uns. Und wisst ihr, Jesus sagt, wenn ihr euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird er geben an denen Gutes, die darum bitten? Wir haben das Privileg, das Vorrecht, das wunderbare Vorrecht, als Kinder Gottes, als Familien, die Gott dienen, in einem engen Kontakt, Gemeinschaft mit Jesus stehen. Und wir dürfen alle unsere Anliegen auf Jesus werfen. Wisst ihr, wie wir es in diesem Lied hier von den Sängern gesungen haben? Zu Jesus, auf Jesus. Und das erste Lied von den Sängern, immer mit Jesus. Überall. Es ist nicht eine schwerwiegende Pflicht und es ist auch keine Last, die uns hier aufgebürdet wird. Es ist ein Vorrecht. Es ist eine Herrlichkeit, in göttlicher Gemeinschaft als Familie mit Jesus zu leben. Jesus soll in unserer Familie auf keinen Fall ein Gebrauchsgegenstand sein. Wie ein Buch, das man aus dem Regal nimmt, wenn es uns danach ist, wenn wir vielleicht etwas nachschlagen oder nachsuchen sollen und dann das abstauben und dann aufschlagen und die Seite finden, vielleicht noch irgendwo in der Überschrift und nach dem suchen, was wir brauchen. Nein. Jesus soll in allen unseren Plänen der Mittelpunkt sein. Wisst ihr, ihr Lieben, nicht unsere Kinder, auch nicht unsere Besitztümer, nicht unser Haus, nicht unser Auto, nicht unsere Hobbys, auch nicht unser Computer sollen die erste Stelle in unserer Familie einnehmen, sondern Jesus Christus. Jemand sagt etwas sehr Wunderbares, was mir auffiel und ich möchte es hier zitieren, so wie es aufgeschrieben ist. Es heißt hier, wofür dein Herz schlägt, worüber du am meisten nachdenkst, das ist dein Schatz. Das steht auf der ersten Stelle deines Lebens, deiner Familie. wofür du lebst, was dir deine Kraft und Zeit raubt, das ist dein Gott. Nun, ihr Lieben, welche Stellung, welchen Platz nimmt Jesus in unseren Familien ein? Wer ist Jesus für unsere Familie? Und noch zum letzten Punkt. Wer ist Jesus für mich persönlich? Ist Jesus der Mittelpunkt meines Lebens? Sieh, das ist ausschlaggebend. Wenn Jesus nicht im Mittelpunkt meines Lebens steht, kann er nie im Mittelpunkt meiner Familie stehen. Und schon gar nicht im Mittelpunkt der Gemeinde. Jedes Kind Gottes bildet ein Teil seiner Gemeinde. Und wer ist Jesus für mich persönlich? Ist Jesus mein Erlöser? Können wir mit Petrus mit ausrufen, du bist Christus Gottes für mich? Du bist derjenige, dem ich alle meine Sorgen sagen kann. Du bist den, auf dem ich alle meine Probleme abwerfen kann, wie es in Petrus heißt. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wir dürfen mit Freudigkeit Jesus den ersten Platz in unserem Leben einräumen. Er möchte diesen Platz gern ausfüllen. Und weißt du, er macht uns glücklich. Er macht uns frei von jeder Belastung und Gebundenheit dieses Lebens. Jesus soll unser bester Freund, unser persönlicher Freund sein. Jesus soll die Anlaufstelle meiner Freude und meiner Niederlagen sein. Jesus soll die zentrale Persönlichkeit für mich sein, wenn ich in Kämmerlein ins Gebet gehe. Jesus sagt, wer etwas anderes mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Ihm können wir alle unsere Geheimnisse anvertrauen. In allen Entscheidungen dürfen wir uns zu ihm wenden. Und er verspricht uns nicht zurückzustoßen. In der Stille unserer Zeit dürfen wir mit ihm Gemeinschaft haben. Dieses Wort redet zu uns. Und er offenbart sich uns in diesem Wort. Er spricht zu uns durch das, was wir lesen. Und sein Geist macht das Gelesene lebendig in uns. Wer ist Jesus für mich? Wisst ihr, bei uns darf es auf keinen Fall so sein, dass alles andere schwerwiegender ist als das persönliche Leben mit Gott. Und da möchte ich besonders die Jugend ermutigen. Ihr lieben jungen Menschen, ich denke, uns allen ist es ganz genau bewusst, wie schwer es euch in dieser Welt ist, gerecht zu leben geht. Jedem ist es bewusst, mit wie vielen Dingen der gegenwärtigen Zeit ihr angelaufen werdet. Aber gebt nie auf. Stellt eure Belange, eure Schwächen einfach Jesu zur Verfügung. Kommt zu ihm mit allen dringlichen Bitten, die euch beschäftigen. Lasst euch nicht von der Welt und den Dingen dieser Welt überwinden. Schmeißt eure Hoffnung, eure Gewissheit des Heils an den Stolpersteinen dieser Welt nicht einfach über Bord. Bewährt euch und die Krone des Lebens wird euch erwarten. Wisst ihr, jemand sagte so, mit unseren Dingen sind wir keineswegs nachlässig. Über die eigenen Interessen reden wir, wenn es sein soll, stundenlang. Würden wir im Beruf so arbeiten, wie wir es im Reiche Gottes tun, würde uns noch heute fristlos gekündigt werden. Würden wir mit unserem Leib so umgehen wie mit unserer Seele, wären wir schon lange verhungert. Das zeigt uns, wie dazu der Mensch geneigt ist, immer auf das eigene zu schauen. Immer nur auf diese Dinge dieser Welt. Mir geht es genauso. Auch ich habe damit zu kämpfen. Aber wisst ihr, ihr lieben Geschwister, ich habe einen herrlichen König. Und das erfreut meine Seele. Wie freudig darf man manchmal ins Gebet gehen, allein, ins Kämmerlein. Man darf dort Gott die Belange der Familie, der Gemeinde, der eigenen kurzen Zeit zur Verfügung stellen. Man darf dort Gott sich für die Leitung des Wortes Gottes anvertrauen. Man darf dort das raushören, was Gott zu einem spricht. Ich habe einen herrlichen König. Den einzig erkenne ich an. Und ich möchte euch alle an dieser Stelle ermutigen, zu diesem König Zuflucht zu nehmen. Noch etwas. Es war noch nie dringlicher als heute, sagt jemand, zu Jesus aufzuschauen. Jugendprobleme, Drogenmissbrauch, lärmender Materialismus, falsche Lehren, Sekten, Philosophien und Einflüsse fernöstlicher Religionen. Man kann so sagen, es ist ein Generalangriff Satans auf allen Gebieten des Lebens. Diese Welt ist ein tosendes, brausendes Meer, worin die Menschen umhergetrieben werden und Spielbälle der Hölle werden. Diesen Menschen muss Jesus durch uns vorgelebt werden. Aber das kann er nur, wenn er für uns der Mittelpunkt, das höchste Ideal für uns persönlich geworden ist. Ich wünsche uns allen Gottes reichen Segen und diese Gnade Gottes, besonders im Alltag. Im Alltag, auf der Arbeit, Schule, zu Hause. Vielleicht, wenn wir ganz alleine zu Hause sind. Denn da kommen die Versuchungen. Und wir sehen den PC, die guten Möglichkeiten. Brauchen wir dort Jesus? Brauchen wir persönlich dort Jesus? Ich wünschte, dass es uns klar wird, dass wir Jesus überall brauchen. Nun zusammenfassend. Wer ist Jesus? haben wir als erstes gesehen. Wer ist Jesus im Alten Testament, im Licht des Neuen Testaments? Und wir haben gesehen, wer Jesus für uns ist. Für uns als Gemeinde, als Familie und für mich persönlich. Ich wünschte, dass Jesus für uns alle der Christus Gottes ist. Gott segne uns. Amen.